Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast.
Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast. Heute mit Philipp Gress, ein geschätzter Kollege, extra aus Köln hier ins verschneite Frankfurt gekommen. Im Hintergrund sieht man es vielleicht ein bisschen noch hier am Frankfurter Hauptbahnhof. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema oder mit dem Überbegriff Transformation, agile Transformation. Erstmal schön, dass du hergekommen bist, Philipp. Wir sind ja schon seit längerem in Kontakt. Wir haben uns irgendwann mal angeschrieben auf LinkedIn, was ich schon total super fand, dass dein Blick genauso war, dass wir uns als gemeinsame Marktbegleiter sehen. Willst du noch ein bisschen einstiegs was zu dir sagen, ein bisschen was zu Access to Agile? Das interessiert mich ja. Viele, schieß ja. Einfach mal los.
Ich schieß einfach mal los. Vielen Dank erstmal für die Einladung, ja, hier ins pittoreske Frankfurt mit sehr, sehr viel Schnee. Ja, wir haben den März gerade und trotzdem haben wir gerade 5 cm Schnee in Köln und auch bei dir in der Heimat haben wir gerade festgestellt. Genau, also wir haben das gleiche Thema in unserer Organisation, Agilität, agile Transformation. Und ja, für mich als, ich sag mal, Produktentwicklungsexperte, ich komme aus Aachen und habe da Produktentwicklungsmanagement studiert, ist es halt auch sehr stark mit dem Thema Produkt verbunden. Für mich halt auch die Basis eigentlich für das Thema Agilität, ja, also dass wir halt mit der Softwareentwicklung, mit Produktentwicklung eine gewisse Dynamik aufbauen, flexibel sind. Da ich halt das Thema Beratung für mich nach dem Studium als sehr, sehr interessant empfunden habe, damit ich halt mir einen großen Überblick verschaffen kann erstmal so, wo geht die Reise hin, was gibt es für Organisationen. Es ist irgendwann da hinten gekommen, da ich gesagt habe, okay, lass mal noch mehr Fokus machen, ein bisschen mehr Fokus auf das Thema setzen. Daraus habe ich dann das Unternehmen Access to Agile gegründet und wir sind jetzt mit einer relativ starken Truppe von Köln bis München dann unterwegs und agilisieren Deutschland, ja, und umgebende Nationen. Das ist halt schon super spannend und sehr viel Spaß, aber auch sehr viel Arbeit, muss man dazu sagen. Also man merkt halt, das ist halt nicht das Leichtgewichtige, lass uns mal hier so ein bisschen agil sein, sondern es ist schon halt sehr, sehr viel auch in den Prozessen, bei den Menschen, mit den Organisationen zusammen. Aber wir machen das sehr, sehr viel mit sehr viel Leidenschaft und ja, jetzt im 5. Jahr. Ne?
Ich glaub, das sind wir sagen, gleich alt ungefähr.
Gleich alt, ja.
Gleiche Größe und gleich alt. Du hast gerade angesprochen schon, in Deutschland und drumherum, wie ist denn so dein Blick auf den Transformationswillen in Deutschland? Wo stehen denn deutsche Unternehmen, was Transformation anbelangt und vielleicht auch so im internationalen Vergleich, was ist denn so sein Blick darauf?
Ja, ich glaube, das ist so eine gute Frage, eine Kernfrage, halt immer die Relation im Auge zu behalten. Ne? Wo stehen wir? Was ist der Unterschied zwischen deutscher Produktentwicklung oder deutschen Organisationen und dem internationalen Markt? Und da muss man schon auch sagen, wir haben ja eine gute Ingenieurshistorie mit sehr qualitativ hochwertigen Produkten und die Marke, also alle Marken in Deutschland wurden immer halt auch international als sehr wertvoll angesehen, ist immer noch in der Automobilindustrie so. Aber wir haben natürlich trotzdem halt den gleichen Druck wie internationales Geschäft und halt auch die Produktentwicklungszyklen werden kürzer, der Wettbewerb wird schneller, ja. Und da muss man immer überlegen, wie viel ist man da bereit zu bezahlen, um die Qualität zu halten und kann man nicht irgendwie Funktionalitäten aus der Produktserie halt dann rausnehmen, damit man halt Geschwindigkeit auf die Bahn bekommt. Und da müssen wir halt als, ich sag mal, deutsche Perfektionisten an der Stelle, wo wir dann doch oftmals sagen, okay, das ist der größte Wert der deutschen Ingenieure, muss man schon auch überlegen, so an welcher Stelle kann man abschneiden? Wo kann man halt Qualität eventuell relativ sehen und nicht absolut? Das ist jetzt so mein Eindruck von Deutschland und wie ich das natürlich auch, weil ich halt in Aachen irgendwie so ein bisschen groß geworden bin und da das Thema Maschinenbau natürlich auch sehr stark in meinen Wurzeln habe, ist das so mein Eindruck davon. Ich weiß ja nicht, wie siehst du es? Ist das bei dir auch so der Blick auf die deutsche Industrie oder deutsche Organisation oder haben die sich schon gewandelt?
Ich sag mal, die deutsche DNA, ich bin auch viel im Ausland, der Deutsche ist eben Ingenieur. In der DNA. Wir sind Ingenieure. Ich merke das immer, wenn man im Ausland bin, viel auch in Italien, der Deutsche auch bei Abendessen-Messe, da höre ich immer, ich habe in meiner Wohnung, das ist immer Messen, Maß, Größe, Länge und passt das zusammen, sehr technisch orientiert, ist in anderen Nationen nicht so. Das heißt, die sind, was ich so wahrnehme, was das Thema Agilität anbetrifft, viel offener, weil da nicht so viel Messen wiegen und es muss genau ineinander passen. Wir probieren erstmal, sondern der Deutsche möchte möglichst durch viel Planung genaues Messen, Spaltmaß vorhergesehen haben.
Wo sie auch gut drin sind.
Ne? Wo sie gut drin sind, ja. Aber die Frage ist, ob die Emotion in einem italienischen Auto, wo das Spaltmaß scheißegal ist, aber das Fahrgefühl, als ob da das Spaltmaß so wichtig ist, ja, wahrgenommen wird. Und da merke ich so gewisse Unterschiede, dass wir da in Deutschland sicherlich den Fokus sehr stark auf Themen haben, die vielleicht nicht so kundenrelevant sind. Mhm. Und was die Transformation anbelangt, dann halt eher hinderlich sind.
Vielleicht also auch das Kunde wieder relativ, also vielleicht im deutschen Markt, der deutsche Kunde, würde ich sagen, der achtet schon dann auch ein bisschen penibler drauf, weil die Erwartung natürlich an sich dann auch transportiert wird auf das Produkt oder auf die Sachen, die man sich halt anschafft. Aber da wir natürlich im Export halt Weltmeister sind und dann auch, glaube ich, die Kundensegmente und die verschiedenen Nationen dann irgendwie berücksichtigen könnten, müsste man auch da vielleicht mal Qualität relativ sehen. Da bin ich halt völlig bei dir. Ne? Also muss es das gleiche Produkt sein? Sind wir jetzt in der Produktentwicklung so starr aufgestellt, dass wir halt nur ein Produkt liefern können? Oder gibt es da auch die Möglichkeit zu differenzieren zwischen Kundensegment X und Y? Ne?
Ja.
Das ist eine spannende Frage, vor allen Dingen, weil das natürlich sehr viel mit der Ablauforganisation zu tun hat, die man da aufbaut oder transformiert. Wir haben das Thema Transformation gerade angesprochen.
Ja.
Transformation heißt für mich natürlich immer von irgendwo nach irgendwo, ja, und wenn ich das von irgendwo gar nicht so richtig spezifizieren kann, habe ich ein Problem, aber wenn ich auch kein klares Ziel habe, wo ich hin möchte, dann ist das halt auch nur so ein bisschen so ein feigenblattmäßige Transformation, dass ich weiß, okay, wir müssen, aber warum, ja.
Wie viel Transformation ist aus deiner Sicht denn überhaupt möglich oder nötig in deutschen Unternehmen? Weil einerseits ist es ja das Thema, nach dem jeder so lechzt und es haben möchte. Aber was ich auch oft sehe, wenn ich eine Organisation kennenlerne oder Kunden kennenlerne, wo ich denke, Mensch, da wäre viel Transformation notwendig, aber ob die Organisation von der Kultur, von den Werten von oder auch von den Produkten her, ob das machbar ist, ist eine ganz andere Frage.
Also ich denke schon, dass viele Organisationen eine klare DNA haben, eine klare Organisationsstruktur und Werte da drin, die jahrzehntelang aufgebaut wurden. Und jetzt irgendwie auf Knopfdruck sagen, okay, bitte seid agil und priorisiert eure Werte mal neu, ist super schwer. Also es ist wirklich, auch ich glaube, das ist so die Königsdisziplin der Transformation, dass die Werte angepasst sind an der Umgebung.
Ja,
wir sind auch, wenn wir so unsere Evolution der Menschheit angucken, sind wir halt ganz wenig gerade. Ja. Und wir müssen in der kurzen Zeit, in der wir leben, jetzt schon so viel Veränderungen in der Technologie, in der Zusammenarbeit, aber auch in der Identifikation von Weltproblemen und deren Impact auf unser Handeln identifizieren und verarbeiten, dass das eine riesen Mammutaufgabe ist für jede Organisation. Da bin ich mir völlig sicher. Und dennoch ist es nicht die Frage, ob, sondern nur wie. Weil wir haben ja auch keine Wahl. Ja, also ich kann ja nicht sagen, ja, die Krise, die lasse ich aus und die nehme ich auch nicht wahr. Ich mache mal so, na, das funktioniert ja auch nicht. Also deswegen ist halt nicht die Frage, ob und wie viel, sondern was ist die Notwendigkeit? Ne? Also wo ist die Pflicht der Veränderung? Und ich glaube, das ist so auch der Kerngedanke für jeden Start der Transformation, dass wir sagen, okay, wo ist die Notwendigkeit für Transformation? Weil keine Organisation sollte sich dieser Reise hingeben, wenn sie nicht bereit ist, halt auch dafür zu bezahlen. Also ich meine nicht in Geld, sondern vor allen Dingen halt in Schmerzen auch. Ja? Weil das tut auch weh.
Ne? Und Change kostet ja erstmal Geld und Energie. Ja. Also vor kurzem hat ein Bekannter zu mir gesagt, Geld verdienst du eigentlich in der Stabilität, weil Change kostet immer, es kostet Projektaufwand, Veränderungsaufwand, das ist erstmal viel Unsicherheit etc. Also ist ja auch immer eine Frage, lohnt sich das Investment für das, was ich am Schluss rausbekomme?
Ja, wenn es einen Zielzustand gibt, na, da sind wir uns glaube ich auch einig, dass wir das Thema agile Transformation jetzt nicht mit einem, okay, dann wir sind durch, irgendwann mal abhaken können, sondern dass es halt eine Neverending Story wird. Also sich halt immer wieder neu auszurichten. Also muss der Change oder der Umgang mit Change muss das Ziel sein.
Absolut.
Und nicht der Zielzustand, den wir erreichen.
Die andere Kultur eigentlich, damit, wie gehe ich mit Veränderungen um?
Anders das Wie ist wichtiger als das Wohin.
Das absolut, das sehe ich auch so. Was ist denn so deiner Sicht, wo fängt man an und wo hört man auf? Oder eine Frage, gibt es die gesamt agilisierte Organisation überhaupt? Kann es das geben? Oder gibt es das eben nur in der IT, wo es hier herkommt? Oder was ist so deine Sicht? Also wo fängt man an? Erstmal in einem kleinen Team oder doch in einer ganzen Organisation? Was ist so deine
Projektform? Der Berater mir sagt dann, it depends. Ne?
Ja, genau.
Also aus welchem Grund sollten wir, welche Abteilung oder welche Teams auch immer, transformieren oder diesem Change der agilen Produktentwicklung, der agilen Organisationsentwicklung halt unterwerfen. Und das ist auch wieder so die Frage, wo erwarten wir halt auch wirklich einen signifikanten Impact in der Zusammenarbeit, ja? Also da ist auch wieder, welche Ziele wollen wir denn auch einstellen? Wenn es eine ganzheitliche Veränderung der Organisationsstruktur sein muss, dann geht es nicht halt nur halb. Dann geht es auch nicht nur mit, wir gucken uns die Produktentwicklung an und machen da Scrum-Teams hin und dann am Ende sagen wir, okay, wir sind zu 74,5% agil, ja. Hey, das ist doch schon fast Pareto, ja.
Auf so. Der Agilometer-Skala haben wir uns verbessert um 3 Punkte.
Genau, also ich glaube, das Einfachste, was man in der agilen Transformation machen kann, ist halt die Prozesse umändern von Wasserfall zu agiler Teamstruktur, ja. Weil das ist halt, ich sag mal, umändern von Personen, ein bisschen ausbilden. Ich glaube, die Königsdisziplin ist wirklich halt den Nordstern der agilen Transformation irgendwie zu definieren und den ganzheitlich mit der kompletten Organisation zu stemmen. Und das bedeutet für mich vor allen Dingen halt auch die Aufbauorganisation so zu verändern, dass Entscheidungsprozesse kontinuierlich dann halt in die Teams übergeben werden, dass Geschwindigkeit bei der Entscheidung halt manchmal auch gemessen wird, damit die halt dann auch verbessert werden kann. Weil was bedeutet Agilität? Ja, also, oder was bedeutet dieses Buzzword, was wir halt überall natürlich hören, wo die Organisationen sich drauf stürzen? Das bedeutet ja eine gewisse Flexibilität, einen Marktüberblick, eine Reaktionsgeschwindigkeit auf Veränderungen. Ja, und die kann man ja nicht nur, indem man die Softwareentwicklung halt irgendwie verbessert. Hinkriegen. Na, da muss ja schon sehr, sehr viel mehr passieren. Und starten ist immer die Frage, wo startet man? Ne? Für mich ist halt, je größer die Organisation, desto wichtiger ist halt da ein sauberes Kommunikationskonstrukt zu haben. Was also auch die Notwendigkeit klar zu machen. Bevor ich jetzt anfange, ein Scrum-Team zu machen, muss man sich schon überlegen, wenn ich einmal diesen Keim sehe, dann wird das halt auch eine Pflanze. Ist halt einfach so. Ja, und wenn man das halt nicht steuert, dann wird es halt ein bisschen bottom-up dann organisiert. Das habe ich oft erlebt, dass dann halt eher wenn es halt noch eine hierarchische Organisation war, dass von der Softwareentwicklung, von der Produktentwicklung her dann halt dieser Druck kam. Ja? Und dann ist man als Management oder als Organisation immer in dieser Bringschuld. Und das sollte eigentlich eine gemeinsame Reise sein. Und diese Reise, die ist ja never ending, ja, die sollte dann irgendwie auch gemeinsam auf dem Tablett sein, wo wir sagen, okay, guck mal, ich habe die Aktien da drin, meine Arbeit ist die und deine Arbeit ist die. Und ich glaube, da fängt alles mit an, dass man sich gemeinsam dieser Herausforderung stellt. Und da geht es nicht um Agilität, sondern geht es darum, eine resiliente Organisation aufzubauen.
Absolut.
Wenn das Agilität dann halt erfordert, ja. Wenn wir aber dann sagen, okay, wir haben ein super cooles Produkt, was halt, wenn wir es halt sehr lean aufbauen, was halt sehr, sehr zielstrebig und wir gucken nicht nach links und rechts und sagen, okay, damit machen wir einen technologischen Fortschritt und eine Geschwindigkeit, einen Abstand, ne? Kann auch sein, dass ein guter Wasserfall funktioniert. Also ich bin da jetzt nicht dogmatisch. Denk halt nur, man kennt den Wettbewerber nicht, in dem man sich in 2 Jahren befindet. Ja, da kann eine Bank einfach mal irgendeine App als Wettbewerber haben. Ja, oder da kann irgendwie ein Schuhhaus kann irgendwie Zalando dann irgendwie als Wettbewerber bekommen, die halt überhaupt nicht im Markt waren. Und da sind wir gerade. Also alle Organisationen, ich habe jetzt wieder von der Insolvenz von Piet und Kloppenburg gehört, wo ich gedacht habe, okay, ja, sie haben halt auch eine Marke irgendwie nebenbei aufgebaut, die das digitale Geschäft irgendwie machen sollten. Gar keine Verbindungen, keine gemeinsamen Prozesse. Ich weiß nicht genau, ich bin jetzt nicht so tief im Geschäftsmodell, aber das ist das, was ich gelesen habe. Und das ist halt keine gemeinsame Reise gewesen mit der digitalen Welt und der analogen Welt. Und ja, das kann schon eine Herausforderung sein.
Stichwort Herausforderung. Was sind so die größten Herausforderungen aus deiner Projekterfahrung? Habt ihr auch viele Projekte gemacht, um eine Transformation erfolgreich zu machen? Was sind so die größten
Erfolgsfaktoren?
Ja, oder Erfolgsfaktoren. Man kann es auch umdrehen.
Wie rum wollen wir es drehen?
Also überlasse ich dir.
Die Herausforderung, ja, also es geht miteinander einher. Ne? Also das eine ist natürlich erstmal das zu identifizieren, wie die Bereitschaft der Veränderung in der Organisation ist. Ne? Also wenn da schon eine gute Vorbereitung gemacht wurde durch eine gute Kommunikation und die halt nicht nur punktuell, sondern kontinuierlich, dann ist das schon mal die halbe Miete. Also man muss immer wissen, so wo steht man gerade. Ich glaube, diese Übersicht über diesen Transformationsprozess zu haben und die Leute immer wieder abzuholen, immer wieder auch zu zeigen, wir sind auf der richtigen Reise oder hier haben wir auch mal irgendwie, sind wir schlecht abgebogen, ja, auch eine gewisse Authentizität dann bei der Reise, dann ist das Erste. Und warum? weil die Organisation in der Veränderung halt ganz, ganz, ganz viel Vertrauen braucht in die Entscheidung. Aber natürlich halt, und das ist das Wichtigste, was ich immer denke, ist halt diese, ich habe einen TED-Talk irgendwann mal gesehen, da ging es um Grit. Ja, das ist halt so die Verbindung von Leidenschaft und nachhaltiges oder stetigem dran arbeiten. Ja, also ja. Dass es nicht nur mit Initiativen funktioniert, die halt super leidenschaftlich kommuniziert werden, sondern dass es vor allen Dingen, und das ist das Erfolgsrezept von vielen, von persönlicher Weiterentwicklung, aber auch von Organisationen, dass es um diese Kontinuität geht und dranbleiben und dranbleiben und dranbleiben. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, das größte Thema oder die größte Herausforderung sehe ich meistens darin, dass diese Transformationsintensität oder die Arbeit, die da reingesteckt werden muss, unterschätzt wird. Mhm. Weil das ist, glaube ich, wirklich was, da muss man ganz ehrlich mit sich sein. Das ist nicht nur, wir schulen mal 3 Leute und dann sind wir agile. Ja?
Ja.
Also da bin ich schon der Meinung, so in den letzten Jahren, was mir da aufgefallen ist, dass da, ich glaube, die Idee davon und dann aber auch so der Invest, der da mit einhergeht, dann sehr unterschiedlich ist.
Das wird oft auch unterschätzt, was der Aufwand der Nachhaltigkeit und des Dranbleibens dann bedeutet. Oft kriege ich dann Anrufe, ja, wir haben mal gestartet, aber irgendwann ist wieder eingeschlafen und dann...
Ja, oder wir waren ein Jahr nicht erfolgreich.
Ja, genau.
Ja, wahrscheinlich dauert es länger. Ne?
Ja.
Also diese Übernahme ist natürlich auch eine Gefahr, wenn wir halt einerseits sagen, wir geben den Mitarbeitern jetzt die Möglichkeit, mit in den Entscheidungsprozessen zu wirken. Ownership ist ja ein großes Thema, ja. Ownership zu haben über ein Produkt oder über eine Dienstleistung, einen Prozess, dann ist der Weg zurück mit noch mehr Schmerz verbunden. Also deswegen vorher sich Gedanken darüber machen, okay, wie viel Verantwortung will ich übergeben? Weil wenn man es revidiert, das habe ich auch schon zweimal gesehen, ist der Weg zurück für den einen, oh, zum Glück müssen wir es nicht machen, und für den anderen, jetzt verliere ich aber hier gerade. Und das ist immer dieser Trade-off, ne? Also was gewinnt man, was verliert man? Ja, deswegen sollte man sich schon vorher auch Gedanken dazu machen, okay, welche Möglichkeiten haben wir? Und ich bin der Meinung, auch so ein Change, den kann man oder sollte man bestmöglich halt auch mit agilen Methoden und Prinzipien halt durchführen, dass man nicht sagt, okay, wir nehmen jetzt hier diesen Wasserfall, dieses Wasserfallprojekt, ja, und machen jetzt agil, sondern in der Zeit hat man ja auch super viel Zeit schon, aus dieser Art der Zusammenarbeit und des Projektgeschäfts, agilen Projektgeschäft dann heraus wieder zu lernen.
Ja.
Also, und darum geht es ja eigentlich bei der Agilität. Im Kern geht es um schnelles Lernen.
Ja, ja, absolut.
Die Geschwindigkeit des Lernens einfach noch zu steigern.
Und das Gelernte schnell umzusetzen.
Genau, und damit umzugehen. Und auch Lernen nicht als, also ne, es gibt ja immer auch dieses Thema Fehlerkultur, Lernkultur. Ist ja das Gleiche.
Ja.
Also,
gibt es keinen Unterschied.
Nee, gibt keinen Unterschied. Gibt nur den Umgang mit Fehlern. Ne?
Ja.
Also, und ich bin halt der Meinung, dass wenn wir eine Organisation wollen, die sich den agilen Prinzipien oder agiler wird, dann muss das erste Vertrauen sein, was wir einführen, ja, in irgendeiner Art und Weise. Viele Organisationen haben schon ein gutes Vertrauen zueinander, aber das geht halt auch, dass man es irgendwie in den Teams noch mehr stärkt, ja, nicht nur so die Organisation als Ganze. Wir haben ja Organisationstransformationen von mehreren tausend Menschen.
Ja.
Da kann man jetzt nicht sagen, so und jetzt bitte macht mal alle mehr Vertrauen, ja, sondern da muss man natürlich im Kleinen gucken und schauen, dass man es irgendwie halt auch immer wieder highlightet. Und daraus entsteht dann Mut.
Ja.
Und Mut, daraus entstehen Fehler. Und wenn man dann sagt, ja, jetzt ist aber alles kacke gelaufen, ja, das war richtig doof, du hast da einen richtigen
Glück,
dann kannst du auch alles wieder zip auf Anfang setzen, Vertrauen ist weg. Das habe ich ein paar Mal erlebt, wo ich immer gedacht habe, okay, wir sind echt weit gekommen in einem halben Jahr. Und dann kam halt so ein mutiger Mensch, der mal wieder was vergeigt hat und dann wurde damit nicht richtig
gut. Die alte Kultur, ja.
Und das ist das, ne? Kultur zieht immer einen Kilometer hinter den Prozessen oder hinter den Teams nach, ja, die man dann aufsetzt. Und da muss man halt als Führungskraft halt sich wirklich Gedanken machen, was bedeutet das? Ne? Also was bedeutet das jetzt, weil wir haben Geschwindigkeit, wir erwarten Geschwindigkeit, da müssen wir auch einen gewissen Umgang mit Fehlern halt auch akzeptieren. Und da sind die Organisationen sehr, sehr vorsichtig mit. Das merke ich schon. Also dieser Umgang mit Fehlern, was ich auch verstehe, ist ja jetzt nicht so, dass es an den Haaren herbeigezogen ist, dass Fehler gerade mit Impact auf den Kunden halt negativ sind. Ne? Nur, wenn wir Geschwindigkeit aufbauen wollen, dann geht es nicht ohne Fehler.
Und absolut.
Das ist halt für mich so verbunden. Ne? Und der Umgang damit mit als Führungskraft auch.
Absolut. Du hast gerade angesprochen, Methodik des Changes. Was ist dein Blick auf Methoden zur agilen Transformation? Viele nutzen ja SAFe als Methodik. Die Frage ist, ist SAFe eine Skalierungsmethodik oder eine Change-Methodik für agile Transformation? Aber was ist deine Sicht auf solche Standardmethoden, die sind teilweise auch schon durch fast Blockbuster-mäßig wie so ein Standard für XY durchgesetzt.
Wird auch mehr, ne? Also wird schon, auch mehr, ja. Also mein Gefühl ist, dass es halt, und das ist auch nicht schlecht, weil ich sage ja auch, gerade bei dem Thema Basis-Agilität, wenn ich es mal so nennen will, ja, da würde ich als Organisation wirklich nicht das Rad neu erfinden. Ja, es gibt super viel Pattern, super viele Erfahrungen, die Organisationen schon gemacht haben, da jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt unsere eigene Form der Agilität, die herzlichen Glückwunsch. Ja, da verlierst du ganz, ganz viel Kraft und Zeit mit. Das lohnt sich ab einem gewissen Zeitpunkt, wo du eine gewisse Souveränität als Organisation mit dem Thema Agilität schon erarbeitet hast, dann zu sagen, okay, jetzt wissen wir ganz genau, an welchen Stellschrauben wir noch drehen können und dann lösen wir uns mal von einem Pattern, ja, und gehen dann eher rüber in eine DNA-nähere Organisationsprozessstruktur. Ja. Da bin ich voll der Fan von. Nur ich glaube, so zum Start hin, sich einem Framework erstmal zu unterwerfen, zu sagen, okay, das ist halt hier Good Practice, ja, damit haben wir schon viele Erfahrungen gemacht, oder Organisationen wie unsere beiden, die haben damit schon sehr, sehr viel Lernerfahrung gemacht und können auch sagen, so, mach das nicht oder mach das mehr, oder das würde ich immer machen. Also ganz ehrlich, so zum Start von einer Transformation würde ich immer erstmal auch sagen, hol dir mal einen Profi rein, lass dir erstmal so die Basis zeigen und daraus entwickelst du dann ein eigenes Verständnis.
Kannst du immer noch weiterentwickeln.
Voll. Und du kannst auch sagen, okay, brauche ich nicht. Aber so ein paar Mitarbeiter von mir sagen so, something to hate. Ja, ja. Du brauchst ja irgendwas, was du auch nicht gut findest. Ja, wenn du erstmal gar nichts hast, dann ist das ganz schön. Natürlich kannst du auch ChatGPT fragen, so. Ja, der kann dir das dann alles runterdeklinieren. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du dir erstmal einen guten Überblick über den State of the Art machst. Und dann von da aus, glaube ich, geht es ganz gut. Ja.
Super.
Und safe ist, also wenn es konkret jetzt safe ist jetzt natürlich eine sehr ausgereifte Variante der Skalierung. Meiner Meinung nach an vielen Stellen zu ausgereift, weil diese Freiheitsgrade natürlich da versucht werden, so klein wie möglich zu halten, damit mehr Orientierung, also ne, ist ja immer die Frage, Orientierung oder Freiheitsgrad, ja. Und wenn ich jetzt sage, ich will halt ganz viel Orientierung schaffen, dann muss man selbst in dem Framework auch nochmal direkt bei der Einführung oder bei der Umsetzung dann überlegen, okay, welche Rollen, welche Artefakte, welche Events brauche ich denn von diesem Framework. Aber generell denke ich, für große Organisationen, das zeigt halt auch die Vergangenheit, macht das Sinn, sich erstmal so ein Framework zu unterwerfen oder mit dem zu arbeiten. Unterwerfen wir uns jetzt ein bisschen.
Absolut. Ja. Zum Abschluss, was würdest du Organisationen, Teams mitgeben, so die sagen, Mensch, ich würde gerne die Reise einer agilen Transformation starten. Was ist so ein Tipp zum Schluss, außer natürlich einen externen Berater dazu zu nein, das war zu voll. Was ist so ein Tipp, den du mitgeben würdest?
Dürfen auch zwei sein. Ich glaube, das Thema Agilität halt nicht zu dogmatisch oder zu hoch zu heben. Ich glaube, das ist ein großer Schirm geworden, wo sehr, sehr viel jetzt sich drunter wiederfindet.
Das stimmt, ja.
Für mich ist jetzt gerade so ein bisschen so dieses All or Nothing oder 1 und 0, das ist es nicht. Ja, also wir haben ganz viele Möglichkeiten, im Kleinen halt Veränderungen hervorzurufen, die auf die Kernziele der Transformation der einzelnen Organisationen zielen. Und ich glaube, die rauszuarbeiten und dann auch im Kleinen dann anzufangen, ja, also ich würde niemals mit einem großen Rollout starten von irgendwelchen Frameworks, ich würde erstmal sagen, okay, Erfahrungen machen, ja, also erstmal die Erfahrung machen in der Produktentwicklung und daraus dann die eigenen Erkenntnisse sammeln. Ja, wie geht mein Team damit um? Wie gehe ich damit um, wenn aus dieser Geschwindigkeit halt irgendwie mal ein kritischer Zustand? Und ich glaube, diese Erfahrungen sind das Wichtige. Je früher wir anfangen, diese Erfahrung zu machen, desto souveräner werden wir halt auch in unseren Entscheidungen halt neue Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Ich glaube, dieses Anfang ist das Wichtige und dann halt nicht ganz, sondern wirklich dann punktuell und dann diesen Lernprozess starten. Ne?
Ja.
Also das ist so die wichtigste Erkenntnis so aus meiner Reise mit den verschiedensten großen Organisationen.
Cool. Vielen Dank, Philipp, dass du heute nach Frankfurt gekommen bist, dein ganzes Wissen geteilt hast, vielleicht auch der Beginn, vielleicht treffen wir uns ja bald mal.
Hoffe ich doch, ja.
Ja, für weitere Themen.
Dann piekse ich dich mal ein bisschen.
Unbedingt. Unbedingt. Ich will auch endlich mal Fragen beantworten.
Ja,
wir haben im Vorfeld vereinbart, dass wir uns gegenseitig als Marktbegleiter solche Fragen stellen, dass wir uns bloßstellen. Ich hoffe, es war dennoch
an. Das war super.
Also ich habe es nicht hinbekommen. Scheiße, das war ein schlechtes Nein. Insofern vielen Dank, Philipp.
Danke
das dir. War eine weitere Folge des Agile Heroes Podcast. Wir hören uns und sehen uns bald wieder und hoffentlich auch wir beide. Darauf würde ich mich freuen.
Ebenso. Ciao. Tschüss.